RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 25. Februar 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Pujiastuti, Eki, Riza, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Yusuf Kala sagte, Saudi-Arabien möchte die Nickel- und Gasinvestitionen in Indonesien steigern. Präsident bei der Koordinationssitzung von BKPM in Bali. Der König von Saudi-Arabien wird Istiqlal besuchen. Die Regierung gab die Konzentrat-Export-Erlaubnis für Amman heraus. Mehr als 20 Länder werden der Islamischen Pflichtalmosen Weltkonferenz oder WCF beiwohnen. Minister Luhut wird den Leiter des Ausschusses für jährliches Treffen von Weltbank und IWF. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kala erklärte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass der saudi-arabische König Salman bin Abdul Aziz Al Saud die Nicht-Öl- und Gasinvestitionen in Indonesien steigern möchte. Dies entspreche der Vision der saudi-arabischen Regierung des Jahres 2030 und zwar der Steigerung der Nicht-Öl- und Gasinvestitionen, sagte Yusuf Kala weiter. Die Stärkung der Wirtschaftszusammenarbeit sei eines der Schwerpunkte, der bei dem Besuch des Königs Salman vom 1. bis 9. März 2017 in Indonesien erörtert werden werde, erklärte Vizepräsident weiter. Bisher umfassten die Beziehungen zwischen Indonesien und Saudi-Arabien die Religion und die soziale Bildung. Vizepräsident zufolge werde Indonesien der saudi-arabischen Regierung interessante Investitionsangebote im Bankwesen und im Tourismusbereich geben. Das nationale Wirtschaftswachstum des Jahres 2016 erreichte 5,2%. Die 3,2% Inflationsrate sei eine Anziehungskraft, um die Investoren anzulocken. Dies teilte Präsident Joko Widodo gestern in Nusa Dua auf Bali bei der Eröffnung der Nationalen Koordinationssitzung der Nationalen Koordinationsbehörde für die Investitionen oder BKPM und des Integrierte Bedienungsdienste für Investitionen mit. Präsident rief alle Seiten auf, über den inländischen Wirtschaftszustand optimistisch zu sein. Außerdem wies Präsident dazu an, den Herausgabeprozess von Handelsgenehmigung SIUP und der Gewerbeanmeldung TDP integriert werden zu können. Man könne damit den Herausgabeprozess verkürzen. Die Schnelligkeit sei der Schlüssel, um die Fortschritte zu erreichen, sagte Präsident weiter. Der saudi-arabische König Salman bin Abdul Aziz Al Saud wird vom 1. bis 3. März einen Staatsbesuch in Indonesien machen. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armatnata Nasir, sagte, dass seit den letzten 2 Jahren oder seit der Regierung von Präsident Joko Widodo die Beziehungen zwischen Indonesien und Saudi-Arabien noch enger seien. Armanata Nasir in der Pressekonferenz am Donnerstag, den 23. Februar, erklärte, am ersten Tag des Besuchs, der König von Saudi-Arabien wird ein bilaterales Treffen mit Präsident Joko Widodo in Bogor Palace machen. Am zweiten Tag wird der König Salman eine Rede im Repräsentantenhaus halten und einen Ehrenbesuch vom Vizepräsident Yusuf Kalla empfangen. Der König Salman wird die größte Moschee in Südostasien, die Istiklal Moschee, besuchen, um die Harmonisierung und religiöse Vielfalt in Indonesien zu sehen.
Selain itu juga selama di sini.
Darüber hinaus wird der König Salman auch die Moschee Istiqlal besuchen. Hier König Salman wird sehen, wie verschiedene Religionen in Indonesien nebeneinander in Harmonie leben können. Vor der Moschee Istiqlal liegt die katholische Kirche Kathedral. Dies zeigt das harmonische Leben und Vielfalt der Religionen in Indonesien. Armanata Nasir sagte weiter, die Stärkung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, vor allem das saudi-arabische Investitioninteresse im Infrastrukturbereich, erörtert werden wird. Außerdem werden Indonesien und Saudi-Arabien einige Zusammenarbeitsverträge unterzeichnen. Die Zusammenarbeit umfasst die Bereiche wie die Kultur, Gesundheit, die islamische Angelegenheit und religiöse Stiftung, die Werbung für moderates Islam, die Luftverkehrsoperation und die Kriminalitätsbekämpfung. Das indonesische Handelsministerium hat der Firma PT Amman Mineral Nusa Tenggara AEMT die Erlaubnis gegeben, um 675.000 Tonnen von Kupferkonzentrat zu exportieren. Der Geschäftsführer von PT AMNT, Rahmat Makassau, erklärte gestern in Jakarta der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass PT AMNT am 17. Februar 2017 die Exportempfehlung von dem indonesischen Energie- und Mineralvorkommenministerium bekommen habe. Makassau zufolge bedanke sich die Firma PT AMNT bei dem Energie- und Mineralvorkommenministerium sowie dem Handelsministerium dafür, dass diese Ministerien die Bitte um die Empfehlung und die Konzentratsexporterlaubnis von dem Bergwerk Batu Hijau in West Nusa Tenggara erledigt haben. Rahmat Makassau brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Zusammenarbeit mit der Regierung fortgesetzt werden könne. Wir haben gleiches Ziel, und zwar den Betrieb und den Mehrwert von AMNT Bergwerk als langfristige Stütze der nationalen Wirtschaft zu erhalten, sagte Makassau weiter. Dutzende Länder werden im März 2017 in Jakarta der Islamischen Pflichtalmosen-Weltkonferenz beiwohnen. Sowohl die Länder mit Muslimenmehrheit als auch die mit Musliminnenminderheit werden an dieser Konferenz teilnehmen. Um den Gedankenaustausch über die Verwaltung des islamischen Pflichtalmosens in verschiedenen Ländern zu machen. Dies teilte der Generalsekretär der Islamischen Pflichtalmosen-Weltkonferenz, Ahmad Juwaini, gestern in Jakarta der Stimme Indonesiens mit.
Ya, jadi untuk acara Konferensi World Zakat Forum tahun 2017.
Die Weltkonferenz des Islamischen Pflichtalmosens wird am 15. und 16. März 2017 stattfinden. 20 Länder haben uns die Bestätigung zugeschickt. Vielleicht gibt es noch ein oder zwei Länder. Wir haben eigentlich mehr als 33 Länder eingeladen. Keine Länder mit islamischer Mehrheit wie Indien, Südafrika und Bosnien werden auch daran teilnehmen. Außerdem sagte Ahmad Juwaini weiter, dass die Experten im Bereich des islamischen Pflichtalmosen aus verschiedenen Ländern kommen werden, um Kenntnisse über islamische Pflichtalmosen mitzuteilen. Ahmad Juwaini hofft, dass WCF die Empfehlungen hervorbringen wird, wie man das islamische Pflichtalmosen verwalten sollte, um die Armut in der ganzen Welt zu bekämpfen. Der indonesische Koordinationsminister für maritime Angelegenheit, Luhut Binsar Panjaitan, wird den Leiter des Nationalen Ausschusses für das jährliche Treffen zwischen der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds IWF im Jahre 2018 werden. Dies teilte der Gouverneur der indonesischen Zentralbank BI, Agus Martowardjojo, gestern in Jakarta der Presse mit. BI-Gouverneur und indonesische Finanzministerin Sri Mulyani werden Minister Luhut begleiten, diese Veranstaltung vorzubereiten. 15.000 Teilnehmer, die aus Finanzministern und Gouverneuren der Zentralbanken aus 200 Ländern bestehen, werden dem Treffen beiwohnen. Agus Martowardjojo brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Indonesien durch dieses Treffen der Welt zeigen könne, dass Indonesien ein reformerisches Land sei. Präsident Joko Widodo hat seine Untergebene angewiesen, um diese Veranstaltung gut vorzubereiten. Und nun, liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 82%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtigen Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von den nationalen Zeitungen berichtet würden, werden in einer Presseschau zusammengefasst. Wie folgt, wir beginnen mit der Zeitung Business Indonesia. Am Mittwoch, den 22. Februar, schreibt Business Indonesia in ihrem Leitartikel den Kampf gegen die Nahrungsmafia. Die indonesische Regierung lenkt wieder große Aufmerksamkeit auf den Nahrungspreis, der oft sehr hoch steigt. Der hohe Nahrungspreis wird die Gemeinschaft benachteiligen und die Inflation drängen. Der Nahrungspreis hat mit dem Leben der indonesischen Bürger und mit der isländischen Sicherheitsabilität sehr eng. Bei der Eröffnung der Arbeitssitzung des indonesischen Handelsministeriums am Dienstag, den 21. Februar 2017, sagte Präsident Joko Widodo ausdrücklich, dass der Anstieg der Nahrungspreise die Folge von der Preismanipulierung sei, die von Unverantwortlichen verteilt begangen wird. Bei der Gelegenheit rief Präsident des indonesischen Handelsministeriums auf, ein Überschussystem für den Vorrat und die Verteilung der Hauptnahrungsmittel demnächst zu gründen, um den Preis zu stabilisieren. Business Indonesia schreibt, wenn man die Struktur des Nahrungsmarktes tief untersucht, wird dann man wissen, dass der Nahrungsmarkt oligopolistisch ist. Dies bedeutet, die Verteilung und der Handel von Nahrungsmitteln werden nur von einigen Großhändlern kontrolliert. Diese Großhändler arbeiten wie Mafia. Business Indonesia ist der Meinung, es ist jetzt die Zeit für die Regierung, mutig zu sein, um die Nahrungsmafia zu bekämpfen und keine Kompromisse gegen die Nahrungsmafia zu machen. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Am Donnerstag, den 23. Februar, schreibt Media Indonesia, schützen die Demokratie vor Korruption. Die Korruption ist eine seriöse Bedrohung für die echte Demokratie. Die Öffentlichkeit wird nicht mehr auf die Demokratie vertrauen, wenn massive Korruption übrig bleibt, um die Instrumente der Demokratie zu zerstören. Um die Distanz zwischen Demokratie und Korruption zu behalten, werden die Beschränkungen des Zugangs für die Täter von Korruption, alias Kriminellen, die zur Demokratie zurückkehren, eine attraktive Option. Einerseits könnte die Demokratie steril bleiben, andererseits wird auch erwartet, dass sie den Täter abschrecken wird. In dieser Perspektive sollte das Urteil des Jakarta Korruptionsgerichtshofs, das dem ehemaligen Vorsitzenden des Regionalrepräsentantenrates Irman Gusman politische Rechte für 3 Jahre als zusätzliche Strafe entzieht, eine Anerkennung erhalten. Laut Medien Indonesien, das ist ein guter Präsidentfall, das sollte beibehalten werden, indem sie den Rhythmus und Harmonie der Strafverfolgungsfestigkeit in Korruptionsfällen an allen Fronten. Die Durchsetzbarkeit darf nicht nur einmal benutzt werden und dann zu einem späteren Zeitpunkt herausgebracht werden. Die Konsistenz und Festigkeit muss ein Konsens mit der Strafverfolgung sein. Wenn diese Nation wirklich die Demokratie vor Korruptionsverwicklung retten will. Soweit Pressesau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart, die am 25. Februar geschah. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Vertrag von Paris zwischen Frankreich und der Republik der 7 Vereinigten Niederlande wird ein Angriffs- und Verteidigungspakt gegen Spanien geschlossen, der ihre Eroberung vorausgesetzt die Teilung der spanischen Niederlande vorsieht. Vom 25. Februar 1635 zwischen Frankreich und der Republik der 7 Vereinigten Niederlande wurde ein Angriffs- und Verteidigungspakt gegen Spanien geschlossen, der ihre Eroberung vorausgesetzt die Teilung der spanischen Niederlande vorsah. Die nur wenig später erfolgte Kriegserklärung vom 19. Mai 1635 wurde sowohl dem Regenten in Madrid wie dem spanischen Statthalter in Brüssel, Kardinalin van Ferdinand, übermittelt. Frankreich sah sich von Habsburgis dominiertem Besitz an seinen Landgrenzen umgeben nach dem Kaiser Ferdinand II. In Deutschland Schweden als Ordnungsmacht in der Schlacht bei Nördlingen ausgeschlachtet hatte und die kaiserlich-katholischen Söldnerheere erfolgreich westwärts vorrückten, suchte Kardinal Richelieu als der König Ludwig XIII. Maskenbrecher Minister verbündete, die bereit waren, der Achse Spanien Wien Paroli zu bieten. Es kam hinterher folglich im Vertrag von Compiègne auch zu einer Einigung mit Schweden, das den Vertrag von Paris nicht ratifiziert hatte. Am 25. Februar 1793 hat George Washington das erste Kabinettstreffen eines Präsidenten der Vereinigten Staaten ab. Der erste Präsident der Vereinigten Staaten, George Washington, hatte schnell die Notwendigkeit eines Kabinetts festgestellt. Eine seiner ersten Amtshandlungen war es, im Kongress die Einrichtung der Ministerien für äußere Angelegenheiten, Befugnissen im Staatsministerium, Finanzen und Krieg zu veranlassen. Diese Ministerien sollten von Beamten mit dem Titel Sekretär geführt werden. Im Unterschied zu deutschen Bundesministern sind amerikanische Sekretäre aber direkt dem Präsident untergeordnet und können durch ihn jederzeit des Amtes enthoben werden. Der Präsident ernennt die Sekretäre mit Zustimmung des Senats. Um den deutschen Sprachgewohnheiten zu folgen, werden amerikanische Sekretäre, die ein Ministerium führen, im Allgemeinen als Minister bezeichnet. George Washingtons erstes Kabinett bestand aus Staatsminister Thomas Jefferson, Finanzminister Alexander Hamilton, Kriegsminister Henry Knox und Generalstaatsanwalt Edmund Randolph. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Koordinationsbehörde für Investitionen vergrößert Industriegebiet im Klick-Programm Thema. Die Koordinationsbehörde für Investitionen oder BKPM hat die Vergrößerung von 18 Industriegebieten im 2-Programm zur Erleichterung der Entwicklungsinvestition oder Klick erklärt. Der BKPM-Leiter Thomas Lembong sagte am 22. Februar im Convention Center in Nusa Dua im Bezirk Badung, Bali, dass es dafür sehr wichtig sei, die Konkurrenzleistungsfähigkeit zu verbessern. Im Februar letzten Jahres seien auch 14 Industriegebiete im ersten Klick-Programm eingeweiht worden. Sie bestanden aus 83 Projekte auf einer Fläche von 1126 Hektar Größe. Laut Thomas Lembong gebe es zurzeit in Indonesien insgesamt 32 Industriegebiete in 10 indonesischen Provinzen oder 16 Bezirken und Städten mit 13.516 Hektar. Diese Industriegebiete beschäftigten sich größtenteils im Manufakturbereich. Thomas Lembong führt fort, dieses Programm solle das Investitionsklima in Indonesien fördern. Denn verglichen mit den Nachbarländern wie die Philippinen, die bereits 200 solcher Industriegebiete besitzen würden, bestehe in Indonesien noch. Industriegebiete könnten etwa 70% des Devisenexportes des Landes bringen. Alle Investoren könnten die Einrichtung des Click-Programms nutzen, da es keine minimale Bedingung dafür oder aufbezogen auf die Anzahl der Arbeitskräfte gäbe. Thomas Lembong erklärte weiter, das Click-Programm erleichtere die Investoren, ihre Projekte zu bauen, nachdem sie Investitionsgenehmigungen bekommen hätten. Die Unternehmen könnten parallel die Genehmigungen zur Errichtung der Bauprojekte, die Umweltgenehmigungen und andere Genehmigungen zur Durchführung der Unternehmen erledigen. Zu diesem Zweck werde sie mit verschiedenen Seiten, wie unter anderem dem Zentrum für Transportstudie und Logistik der Universität Gadjah Mada oder UGM und den Polizisten zusammenarbeiten. Im Zufolge liege die Hauptfrage des Becaks im Legalitätsaspekt, da es momentan noch keine Regelungen dafür gäbe. Daher brauchten die Fahrer der Becaks rechtliche Unterstützung, sodass sie die Bedingungen aufgrund der gültigen Gesetze erfüllen könnten. Die Stadtverwaltung Yogyakarta werde die Kosten dafür tragen. Die letzte Information kommt auch aus Yogyakarta. Die Stadtverwaltung Yogyakarta schlägt die Änderung der Regionalregel für das Parken vor, welche eine Vergrößerung der Kategorie des Parkgebiets von 2 auf 3 Parkgebiete regelt. Der Sprecher der Rechtsabteilung der Stadtverwaltung Yogyakarta, Syahrudin Alwi Effendi, sagte am letzten Dienstag in Yogyakarta, dass es momentan nur 2 Arten von Parkgebieten, nämlich das Gebiet 1 und das Gebiet 2 oder das kommerzielle und nicht kommerzielle Gebiet gebe. Er werde neue Parkgebiete für die Touristenziele vorschlagen. Dies diene dazu, die vorhandene Entwicklung in der Stadt Yogyakarta zu fördern und den Tarif für die Kunden und die Dienstleistung dazu in bestimmten Gebieten zu sichern. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Interessantes aus der Heimat.
Das Touristendorf Gubuk Laka, Ostjava.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer des Team Indonesien, treffen wir uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien mit mir Egi. Heute machen wir Sie eine Reise nach Malang in Ostjava. So, bleiben Sie mit uns bei RRI World Service, Voice of Indonesia, außer die Kurswelle und im Livestream auf www.voi.co.id können Sie uns auch über Ihr Smartphone mit der RRI Play App hören. Liebe Zuhörer, das Kultur- und Tourismusamt der Stadt Malang fokussiert sich im Jahre 2017 darauf, die Touristendörfer zu entwickeln. Es gibt 10 Dörfer in Malang, die die Stadtregierung von Malang den Touristen anbieten wird. Jedes Dorf hat seine eigenen Merkmale. Die Touristendörfer unterscheiden die Reise in der Stadt Malang von der Reise in anderen Städten. Die Dörfer, die zu Touristendörfern entwickelt werden, sind Tanjung Sekar, Purwodadi, Kasin, Lesanpuro, Klojen, Guring, Merjosari, Pekalan Kerajaan, Lowokwaru, dan Penanggungan. Liebe Zuhörer, eigentlich hat Malang bereits 6 Touristendörfer, die die Touristen gern besuchen. Eines der Dörfer ist das Touristendorf Gubuk Laka. DWG ist die Abkürzung von dem Namen dieses Touristendorfs. Gubuk Laka liegt im Verwaltungsbezirk Poncokusumo, etwa 23 Kilometer von der Stadt Malang. Der Name Gubuk Klakah stammt von dem Wort Gubuk, das bedeutet einfaches Haus, und von dem Wort Klakah, das bedeutet in zwei geteilte Bambu. So, Gubuk Klakah bedeutet ein Haus aus Bambu, das in zwei geteilt wird. Es ist ein Symbol von der Armut, die früher der dortigen Bürger erführen. Das Dorf Gubuk Klakah liegt am Fuß des Bergs Bromo. Gubuk Klakah bietet den Touristen schöne Landschaften und kühle Bergatmosphäre an. Als ein Touristendorf hat Gubuk Klakah interessante Reiseziele wie die Apfelplantage, den Wasserfall Coban Pancut und Wasserfall Coban Gereja. Lebih juara, als in das Touristendorf Gubuk Klakah eintreten, erfahren Sie bereits die fiese Atmosphäre von einem Touristendorf. Dieses Dorf bietet den Touristen einige Reisepakete an. Es ist unter anderem die Apfelernte-Tour mit dem Kosten 15.000 Rupiah. Die Apfelplantagen in diesem Dorf gehören den dortigen Dorfinwohner. Das Konzept in der Apfelplantage, deren Früchte reif sind, wird die Apfelernte gehalten werden, sodass die Bauern das Apfel stellen kann. Die Apfelplantage in Gubuk Klakah sammeln und ernten in 5 Monaten, wo die Ernte nicht in gleichzeitig ist. Die Arten der Äpfeln in Gubuk Klakah sind Rombuti, Manalagi und Apfel Australia. Liebe Zuhörer, für Sie, die extreme Reiseziel machen, Sie können Flussrei auf Sungai Dayung machen. Flussrei oder Rafting auf dieser Fluss ist von bis 7 Kilometer lang und dauert ca. 2,5 Stunden. Es gibt auch Pakete, solche, die mit Autoreifen fahren. Amprongfuss, Tubing, ist eine Entfernung von etwa 500 Meter in etwa 15 Minuten. Für diejenigen, die die Schönheit des Touristendorf Gubuk Klakah zum Verweilen wissen möchten, können Sie eine verwaltete Reisepakete Gubuk Klakah Dörfer wählen. Eine davon ist ein Paket Bromo, 2 Tage und eine Nacht zu einem Preis von 2.700.050 für 1 bis 6 Personen. Sehenswürdigkeiten in diesem Paket zu besichtigen ist der Rathausplatz Malang, Candi Jago, Coban Pelangi, Bromo Sonnenaufgang, Savana und der Hügel des Teletubbies oder Bukit Teletubbies. Liebe Zuhörer des Stimme Indonesien, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Das Touristendorf Gubuk Klakah. Bis morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Hallo, liebe Zuhörer. Wo auch immer Sie sind, treffen wir uns wieder mit mehr Rede im Programm Dies und Das. Heutigen Ausgabe werden Sie das Milchgebäck aus Pangalengan, West Java, kennenlernen. West Java ist eine große kulinarische Region. Wenn Sie nach Pangalengan, dem Bezirk Bandung, fahren, ist Ihre Reise unvollständig, wenn Sie nicht Mitbringsel aus Pangalengan kaufen. Die Region, die im südlichen Bezirk Bandung liegt, ist nicht nur für ihre Agronomie bekannt, sondern hat auch abwechslungsreiche Spezialitäten. ist eine der Städte in Westjava, die Kuhmilch herstellen. Aber viel der gepressten Milch wird von den Zöllnern verschwendet. Deswegen bewahrt die Gesellschaft in Pangalengan sie, um verschiedene Gerichte daraus herzustellen. Die kulinarische Vielfalt aus Pangalengan wird direkt von der lokalen Gemeinschaft in verschiedenen Zentren der Nahrungsmittelproduktion gemacht. Einige Milchprodukte, die länger essbar sind, könnten die wirtschaftlichen Bedingungen in Pangalengan verbessern. Nach dem Erfolg mit Karamellsüßigkeiten und der Milchdodol produziert die Gesellschaft jetzt Milchgebäck, weil es bei den Indonesiern recht beliebt ist. Das Milchgebäck ist ein Produkt wie Garnelen Crackers, was aus Grünstoff gemacht und mit Milch gemischt wird. Solches Essen kann in dem Gebiet der Kuhhaltung wie unter anderem Bandung und Malang gefunden werden. Im Jahr 1969 begann die Herstellung der Milchprodukte Milchdodol und Karamell, die aus guter Milchqualität gemacht werden. Aber dies ist anders bei dem Milchgebäck. Es wird aus geronnener Milch, deren Teile mit Tapiokamehl gemischt und gerührt und dann gedämmt werden, hergestellt. Danach wird der Teig angeschnitten und bis zu 3 Tagen getrocknet, bis der Cracker salzig und wohlig schmeckend wird. Jedoch wird die Herstellung nur durchgeführt, wenn die gebrochene Milch verfügbar ist. Da die Nutzung von Milchabfall sich entwickelt, kann letzterer allmählich reduziert werden. Durch die Hausindustrie hört Pangalengan hoffentlich nicht auf, die Milchprodukte zu vergrößern. Okay, liebe Zuhörer, das waren die Auskünfte über das Milchgebäck Pangalengan. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer des Indonesians RRI World Service, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal stellen wir Ihnen die indonesische Musikgruppe namens Leto vor. Diese Gruppe wurde im Jahre 2004 in Yogyakarta gegründet. Sie besteht aus Nou als Sänger, Patup als Gitaris, Aryan als Bassist und Dedot als Trommelspieler. Diese Personen kommen aus der Oberschule 7 in Jakarta. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Ruang Rindu oder Ein Raum für meinen Sensu. Gut unterhalten.
Die Daun yang ikut mengalir lembut terbawa sungai ke ujung mata dan aku mulai takut terbawa cinta menghirup rindu yang sesakkan dada jalanku hampa dan ku sentuh dia terasa hangat. Oh, di dalam hati ku pegang erat dan ku halangi waktu tak urung jua ku lihatnya pergi. Mm-hmm.
dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan darah.
Das Lied Ruang Rindu ist ein Hit aus dem ersten Album von Leto. Dieses Album hat den Titel Trotz, Krei und Laie, das im Jahre 2006 veröffentlicht wurde. Es hat eine Auszeichnung für die Kategorie Das Ankömmling Album beim SCTV Musik Award 2007 erhalten. Das Lied Ruang Rindu erzählt über Liebesgefühl. Die Lyriken dieses Lied ist schön. Bevor Leto im Jahre 2004 das Album Pilih veröffentlicht. Die Lieder von Leto, Ruang Rindu und Sandaran Hati, hatten in den ersten Platz in einigen Radios in Malaysia erhalten. Am 8. Juni 2007 erhielt Leto eine Auszeichnung Planet Music 2007 als die beste Musikgruppe in Singapura. Im Jahre 2005 sang der japanische Sänger Hiroaki Kato das Lied Ruang Rindu in japanischer Sprache. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Leto mit dem Titel Sebelum Cahaya oder auf Deutsch Vor dem Sonnenaufgang. Viel Spaß beim Zuhören.
Tak akan pergi meninggalkan. bukanmu sendiri. Temani hatimu cinta.
Liebe Zuhörer, das Lied Sebelum Cahaya ist ein Hit aus dem zweiten Album mit dem Titel Don't Make Me Sad, das am 16. August 2007 veröffentlicht wurde. Dieses Lied erzählt über die Einsamkeit von jemandem, weil er der Freund verließ. Ein Teil von dem Albumverkauf Don't Make Me Sad wurde von Leto für dem Buchstabe Braille widmen. Das Musikunternehmen Musica wählte dieses Album nach Malaysia fordern. Das andere Lied, das in diesem Album steht, hat den Titel Permintaan Hati oder auf Deutsch Die Bitte von meinem Herz. Dan Fogletto einige Alben veröffentlicht. Diese Alben sind unter anderem Leto Logica im Jahre 2009, Cinta Bersabarlah oder Meine Liebe Sei geduldig im Jahre 2011 und einige Single. In der Karriere von Leto in der indonesischen Musikwelt erhielt Leto eine Auszeichnung Platinum. Liebe Zuhörer, zum Schluss unseres Programms Musikregenbogen hören Sie zwei weitere Lieder von Leto mit dem Titel Dalam Duka oder auf Deutsch Im Leid und Sandaran Hati oder Herzstütze. Auf Wiederhören.
Dalam suka ku percaya kau kan bisa menemani dengan cinta. Dalam duka ku bertanya bagaimana dalam hatimu bicara.
Ku kan ada, ku di sana, mana. Stimme Indonesiens, Healthy Würde am Leben.
Yakinkah ku berdiri di empat tanpa tepi? Bolehkah aku
Okay. ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti, jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati, sandaran hati.
RRI International Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di International Sendung, Von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.co.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in de.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.